Liebe Gemeinde hier, liebe Gemeinde vor den Bildschirmen zu Hause. Heute soll es darum gehen, wie Gott ist. Jeder Mensch stellt sich Gott ja so ein bisschen anders vor. Der eine sieht in Gott vielleicht ein kontrollierendes Elternteil, der andere einen strengen Richter und wieder ein anderer denkt vielleicht an einen alten Mann irgendwo da oben in den Wolken. Auch in der Bibel finden wir unterschiedliche Bilder, mit denen Gott beschrieben wird. Und heute soll es um konträre oder widersprüchliche biblische Gottesbilder gehen und wie wir gut damit umgehen können. Ich habe da mal ein paar Beispiele mitgebracht. Jeremia 13, Vers 14, da steht, Gott spricht und ich werde sie, das sind die Israeliten, zerschmettern, den einen am anderen, die Väter zusammen mit den Söhnen, spricht der Herr. Ich will sie nicht verschonen, ich werde kein Mitleid mit ihnen haben und kein Erbarmen soll mich davon abhalten, sie zu verderben. Dafür finden wir in Psalm 100, Vers 5, denn der Herr ist gut, ewig währt seine Gnade und seine Treue von Generation zu Generation. Ja, wie jetzt? Ist Gott ein Gott, dessen Gnade ewig währt und nie aufhört? Oder ein Gott, dem es dann doch irgendwann zu bunt wird und dann straft, ohne Mitleid und Erbarmen? Andere Stelle, Psalm 137, Vers 9. Wohl dem, der Babylons Kindlein nimmt und sie zerschmettert am Felsen. Und 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wie jetzt? Segnet Gott die Leute, die Babys von sündigen Eltern auf Felsen zerschmettern? Oder ist er ein Gott, der jeden Menschen liebt und will, dass jeder Mensch gerettet wird? Woher können wir wissen, wie Gott wirklich ist? Was ist der Maßstab, mit dem wir unterschiedliche Gottesbilder der Bibel bewerten? Gibt es eine Offenbarung Gottes, die alle anderen übertrumpft? Gibt es einen Weg, sicher zu wissen, wie Gott wirklich ist, oder müssen wir immer nur raten? Ich will versuchen, all diese Fragen heute in der Predigt mit einer klaren Antwort zu beantworten. Aber bevor wir auf die Suche nach Antworten gehen können, müssen wir zuerst überlegen, warum es überhaupt so wichtig ist, Antworten auf diese Fragen zu finden. Warum ist es überhaupt wichtig, über Gottes Charakter nachzudenken? Ist es nicht okay, wenn jeder sein eigenes Gottesbild hat? Und dann möchte ich kurz und knapp, dass uns nicht zu viel Zeit raubt, 4 Gründe nennen, warum es sehr wichtig ist, sich über Gottes Charakter Gedanken zu machen. Mein erster Punkt ist, ein falsches Gottesbild führt Leute dazu, Gott abzulehnen. A.A. Milne, das war der Winnie Pooh erfunden hat, vor vielen, vielen hundert Jahren, der hat gesagt, das Alte Testament hat mehr Atheisten, Agnostiker und Ungläubige hervorgebracht, als alle Bücher, die jemals geschrieben wurden. Es macht mehr Kirchen leer als alle großen Gegenattraktionen wie das Kino, Motorräder und Golf zusammen. Das war so vor 80 Jahren, waren das die großen Gegenattraktionen der Kirche. Ich weiß nicht, ob Milne mit seiner Aussage recht hat, aber ich denke, da steckt ein bisschen Wahrheit drin, dass viele Menschen weltweit sich von Gott abwenden, weil sie mit den gewalttätigen Gottesbildern im Alten Testament nicht übereinstimmen können oder so einen Gott nicht anbeten wollen. Selbst der berühmte Kirchenvater Origenes hat gesagt, dass es im Alten Testament viele Beschreibungen Gottes gibt, die Gott nicht akkurat beschreiben und seiner nicht würdig sind. Berühmte Atheisten, die das Christentum bis aufs Blut bekämpfen, wie Richard Dawkins, zitieren immer wieder Stellen aus dem Alten Testament, um aufzuzeigen, was Gott für ein Monster ist und um zu zeigen, wie moralisch falsch es ist, an so einen Gott zu glauben. Millionen von Menschen lesen diese Bücher und glauben dem, was da drin steht und lehnen deshalb Gott ab. Mein zweiter Punkt ist, ein falsches Gottesbild kann uns davon abhalten, Gott ganz zu vertrauen. Als ich mal Teenager war, fand ich zufällig pornografisches Material bei einer Person zu Hause, der ich voll vertraute und die so eine Art Vorbild in meinem Leben war und die mir echt wichtig war. Und damals in meinem kindlichen Kopf dachte ich, dass jeder Mensch, der sowas anschaut, ein wirklich richtig, richtig, richtig böser Mensch sein muss. Deshalb konnte ich dieser Person viele Jahre lang nicht mehr richtig vertrauen. Und ich glaube, unzählige Christen haben unterbewusst Probleme, Gott voll und ganz zu vertrauen, weil sie vielleicht Gott als kontrollierenden oder abwesenden Vater sehen oder vieles nicht nachvollziehen können, was in der Bibel steht. Und diese Leichen im Keller Gottes, die halten vielleicht viele davon ab, sich Gott ganz und gar hinzugeben. Ein dritter Punkt. Ein falsches Gottesbild kann dazu führen, dass wir uns selbst anbeten statt den wahren Gott. Wir Menschen neigen leider dazu, uns unseren eigenen Gott zu basteln und diesen anzubeten. Sei das ein Gott, der Trump berufen hat, um Amerika wieder groß zu machen und zu retten, oder ein Gott, der all unsere Probleme lösen will und zu einer persönlichen Wunschmaschine mutiert, oder auch ein Gott, der Homosexuelle hasst, oder ein Gott, der eine Menschengruppe mehr liebt als andere Menschen. All diese Gottesbilder sind menschengemacht. Und ultimativ, wenn wir einen menschengemachten Gott anbeten, dann denke ich, beten wir ein Stück weit uns selber an, weil wir uns diesen Gott ausgedacht haben und es ihn nicht wirklich gibt. Und der vierte Punkt, ein falsches Gottesbild kann uns dazu bringen, Dinge zu tun, die Gott nicht mag, die Gott vielleicht sogar hasst. Ein sehr enger Freund von mir hat einen sehr fundamentalistischen Vater. Dieser Vater ist der Meinung, dass jeder Vers in der Bibel Gottes Wort ist und deshalb gleichwertig von Bedeutung ist und wir deshalb jedem Vers gleichwertig gehorchen müssen. Dies ist aber eine sehr ungesunde Art und Weise, die Bibel zu verstehen, weil die Bibel nicht dafür gedacht ist. Ich stimme zwar zu, dass jeder Vers Gottes Wort ist und wir die Bibel als Gesamtes, jeden Vers ernst nehmen müssen, aber ich glaube deshalb nicht, dass alle Verse wörtlich und gleichwertig zu verstehen sind. Wäre jeder Vers in der Bibel wörtlich und gleichwertig zu verstehen, dann hätte ich nämlich jetzt schon keine Kinder mehr, weil ich laut Deuteronomium oder 5. Buch Mose 21 alle meine Kinder bereits hätte steinigen müssen, weil sie mir mal ungehorsam waren. Beim Bibellesen ist es wichtig, Verse im gesamten biblischen Kontext und im historischen und kulturellen Hintergrund zu verstehen und nicht einfach alle Verse der Bibel als wörtliche Fakten zu verstehen. Dieser Vater sieht Gott als heiligen Gott, der kein Erbarmen hat mit Menschen, die nicht Buße tun. Deshalb sollen sich auch seiner Meinung nach Christen von allen Menschen fernhalten, die nicht bereit sind, Buße zu tun. Dieses enge Gottesbild hat dazu geführt, dass er heute von seinen 6 Kindern nur noch Kontakt mit 2 hat. Die anderen 4 hat er aus seinem Leben verbannt, weil sie nicht seine religiöse Engstirnigkeit geteilt haben. Sein enges Gottesbild hat ihn dazu geführt, seine Familie zu zerstören und hat viele Verletzungen in das Leben seiner Kinder und anderer Menschen gebracht. Aber unser Gott, das wissen wir, ist ein Gott, der das Herz der Kinder zu den Eltern wenden will und Versöhnung schenken will zwischen den Generationen. Er hat keine Freude daran, wenn Religiosität gebraucht wird, um Beziehungen zu zerstören. An den 4 Punkten merken wir, dass es wichtig ist, dass wir uns Gedanken machen, wie Gott wirklich ist. Weil unser Gottesbild kann entscheidend sein, ob andere Menschen Gott kennenlernen. Und es ist entscheidend für unsere persönliche Beziehung zu Gott und unser Gottesbild beeinflusst, wie wir selber handeln. Wie können wir also wissen, wie Gott wirklich ist? Im Johannesevangelium schreibt Johannes im 1. Kapitel in Vers 18, niemand hat Gott je gesehen. Und in Johannes 5, Vers 37 drückt er es sogar noch deutlicher aus. Ihr habt weder meine Stimme je gehört, noch seine Gestalt. Ihr habt weder seine Stimme je gehört, noch seine Gestalt gesehen. Johannes schreibt dies, obwohl Mose mit Gott von Angesicht zu Angesicht geredet hat. Exodus 33. Johannes hat das im Alten Testament nicht übersehen. Der kannte das Alte Testament, der wusste das sehr gut, dass es viele Berichte gab von Menschen, die Gott begegnet sind. Und trotzdem schreibt er das. Ich denke, er will hier provozieren. Er will hier was betonen. Und was er betonen will, das erfahren wir auch, wenn wir den Vers einfach weiterlesen. Wir lesen Vers 18 weiter. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Ich denke, der Punkt, den ihr hier macht, ist, das gesamte Alte Testament lässt uns Gott nicht klar erkennen. Trotz all der Schriften im Alten Testament ist Gottes Charakter weiterhin unklar und Gottes wahre Gestalt noch nicht klar erkennbar. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe, dass die Jünger Jesu nach 3 Jahren Intensivzeit mit Jesus trotzdem noch dran gezweifelt haben, ob er wirklich der Messias ist. Was Johannes hier betonen will, ist, dass Jesus allein uns Gott und seinen Charakter offenbart. Vor Jesus wussten die Israeliten nicht, wie Gott wirklich ist. Sie haben Gott nur bruchstückhaft erkannt. Aber Jesus hat uns Menschen offenbart, wie Gott wirklich ist. Und Johannes betont das in seinem Evangelium immer und immer wieder, dass Jesus und der Vater eins sind und dass jeder, der Jesus sieht, den Vater sieht. Somit entsteht beim Lesen des Johannesevangeliums die Erkenntnis, dass vor Jesus niemand klar Gottes Charakter erkannt hat. Aber in und durch Jesu Leben und sein Wirken offenbart Gott seinen Charakter. Wenn man diesen Vers 18, von dem ich jetzt geredet habe, in Griechisch liest, dann wird es noch ein Stück klarer. Das Wort Exegese, die Auslegung eines Textes, und das griechische Wort, was dafür offenbart verwendet wird, exegomai, haben die gleiche griechische Wurzel. Ah, da steht es ja wunderbar. Kann ja jeder klar und deutlich nachlesen hier. Johannes 1, Vers 18 beschreibt Jesus, das sagt sozusagen, Jesus ist die ultimative Auslegung und Beschreibung Gottes. Und genau diese Erkenntnis, dass Jesus die perfekte Offenbarung und Auslegung Gottes ist, ist eine grundlegende Erkenntnis der ersten Christen, welche wir im Alten Testament immer und immer wieder entdecken, weil sie so wichtig für die ersten Christen war. Und ich greife da einfach mal ein paar Stellen raus. Hebräer 1, Vers 3. Er, Jesus, ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Hebräer 1, Vers 3 bezeichnet Jesus als exaktes Abbild von Gottes Charakter. Die New King James Version Studienbibel erklärt, dass der Begriff Ausdruck seines Wesens so viel wie exakte Charakter oder auch exakte Repräsentation bedeutet und aus dem Bereich der Münzprägung eigentlich kommt, bei der ein Prägestempel immer den exakt identischen Abdruck auf eine Münze geprägt hat. Jesus ist das perfekte Spiegelbild Gottes. Wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir, wie Gott ist. Denselben Gedanken finden wir in Kolosser 1, Vers 15. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Kolosser 1, Vers 15 bis 20 ist eine ganz spannende Stelle in der Bibel. Viele denken, das war so eine Hymne der ersten Christen, ein Bekenntnis. Und damit ein Bekenntnis ihrer Christologie, also ihres Verständnisses davon, wer Jesus ist. Und auch hier wird Jesus als Abbild des unsichtbaren Gottes verstanden. Das griechische Wort für Ebenbild in Vers 15 ist Ikon. Das Wort Ikon in diesem Vers kommuniziert, dass Jesus Gott sichtbar gemacht hat und ihn perfekt offenbart hat. Durch Jesus ist der unsichtbare Gott für Menschen sichtbar geworden. Aber hat Jesus uns Gott teilweise offenbart oder in seiner ganzen Fülle? Ich denke, Paulus beantwortet diese Frage zum Beispiel in Kolosser 1, Vers 19 oder auch Kolosser 2, Vers 9. Dort steht, denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Gott hat in seiner gesamten Fülle in Jesus gewohnt. Damit offenbart Jesus nicht nur einen Teil Gottes, sondern ihn in seiner Fülle. In 2. Korinther 4, Vers 4 ist die Rede davon, dass der Gott dieser Welt den Ungläubigen den Sinn verblendet hat, damit diese den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen können. Auch hier wird Jesus von Paulus wieder als Ebenbild, als Ikon Gottes verstanden. In Vers 6 macht Paulus es noch deutlicher, indem er verkündet, dass wir den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit in Jesus erkennen. Warum ist allein Jesus die höchste und klarste Offenbarung Gottes? In 1. Johannes 4, Vers 8 definiert Johannes Gott als Liebe. Das griechische Wort hier für Liebe ist Agape. Agape-Liebe ist Gottes Wesen. Das Problem mit dem Wort Liebe ist, es ist ein Wort, welches viele Menschen sehr unterschiedlich verstehen und definieren. Ich denke, jeder Mensch hier im Gottesdienst und vor dem Bildschirm hat ein bisschen ein anderes Verständnis von Liebe. Und so können beschreibende Worte schnell in die Irre führen. Worte allein können Gott nicht beschreiben, weil sie nicht ausreichend sind und zu sehr dazu neigen, falsch verstanden zu werden. Das Gute ist, wir müssen nicht raten, wie Gott das Wort Liebe füllt. Gott hat seine Agape-Liebe und damit sein Wesen uns Menschen offenbart in seinem Sohn Jesus. Aber nicht nur generell durch das Leben Jesu, sondern ganz besonders durch das Kreuz wird Gottes Charakter sichtbar. Am Kreuz wird Gottes Wesen, sein Charakter, seine Liebe sichtbar für alle Menschen zum Sehen. Jesus hat uns Gottes Wesen offenbart. Aber inwiefern ist seine Offenbarung höher oder wichtiger als das, was im Alten Testament von Gott offenbart worden ist? Eine berechtigte Frage. Ist nicht alles in der Bibel gleichwertig, wichtig? In Johannes 5, Vers 36 sagt Jesus, dass sein Zeugnis größer ist als das von Johannes dem Täufer. Und in Matthäus 11, Vers 11 wird Johannes als der größte aller bisher geborenen Menschen bezeichnet. Damit ist Johannes größer als alle anderen Propheten des Alten Testaments, aber das Zeugnis Jesu ist größer als das des Johannes. Dieselbe Idee finden wir in der Verklärung Jesu auf dem Berg. Mose, der für das alttestamentliche Gesetz steht, und Elia, der für die Propheten steht, erscheinen auf dem Berg. Und Gott spricht zu den Jüngern und gebietet ihnen, auf Jesus, seinen Sohn, zu hören. Damit erhebt Gott seinen Sohn Jesus über das Gesetz und die Propheten des Alten Testaments. Johannes 5, Vers 39, da sagt Jesus: Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Jesus erklärt, dass das Alte Testament auf ihn verweist und erhebt sich damit über das Alte Testament. Derselbe Gedanke wird auch im Hebräerbrief kommuniziert, in dem Jesus mit der Tora, Mose, Melchisedek und den Opfern verglichen wird und immer wieder gezeigt wird, dass er über sie alle erhaben ist und sie alle übertrifft. Und auch Jesus bestätigt, dass er alleine Gott offenbart. Denn in Matthäus 11, Vers 27 verkündet Jesus, dass niemand den Vater kennt, außer dem Sohn und diejenigen, denen der Sohn den Vater offenbart. Man könnte hier vermuten, dass Jesus hier hyperbolisch redet, also übertrieben, denn er sagt, dass niemand, was alle Personen des Alten Testamentes einschließt, den Vater kennt. Vermutlich deutet er damit an, dass er Gott viel besser kennt als alle Menschen, die Gott nur bruchstückhaft erkennen können und er allein deshalb den Vater voll und ganz offenbaren kann. Also, das, was ich bisher gesagt habe, zusammengefasst: Gott war immer wie Jesus. Er ist wie Jesus und wird immer wie Jesus ihn offenbart hat sein. Gott ist immer wie Jesus. In ihm gibt es nichts, was Jesu Charakter widerspricht. Was bedeutet das? Wenn Jesus wirklich die höchste Offenbarung des Wesens Gottes ist, dann müssen wir uns fragen, wie Jesus uns Gottes Charakter offenbart hat. Jesus hat in seiner Lehre und in seinem Leben die Liebe in den Mittelpunkt gestellt. Das wissen wir zum Beispiel vom Doppelgebot der Liebe in Matthäus 22. Dies passt ja auch zu dem, was wir schon gehört haben, 1. Johannes 4, Vers 8, Gott ist Agape-Liebe. Dietrich Bonhoeffer hat das einmal so formuliert: Liebe ist Gottes Offenbarung und die Offenbarung Gottes ist Jesus. Wenn Agape-Liebe jetzt wirklich die Essenz Gottes und damit auch von Jesus ist, dann muss alles Wirken Jesu aus dieser Liebe heraus geboren und von ihr motiviert sein. Damit lebt Jesus uns vor, wie Agape-Liebe praktisch im Leben aussieht und gibt uns damit ein Vorbild, dem wir nachfolgen können. Jesus hat Gottes Liebe demonstriert, indem er Feindesliebe gelehrt und vorgelebt hat. Er hat seine Jünger gelehrt, jederzeit zu vergeben und ihnen selber vergeben, wenn sie versagt haben. Er war demütig, hat Gewalt abgelehnt und war voller Erbarmen. Jesus hatte keine großen Besitztümer und hat dadurch gelehrt und vorgelebt, dass es nicht gut ist, sich mit dem Herzen an Gegenstände und Geld zu hängen. Jesus hat uns Gott als den Gott der Agape-Liebe offenbart. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, müssen wir auf Jesus schauen. Wenn Gott immer so ist, wie Jesus ihn offenbart hat, Was bedeutet das nun für die schwierigen Gottesbilder, die wir teilweise im Alten Testament finden? Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Und ich will es versuchen, eine Hilfe zu geben mit einem Beispiel. In Thailand ist es üblich, Freunden ein kleines Geschenk mitzubringen, wenn man sie besucht. Und eine Freundin hatte uns besucht und die hatte uns frisch gepresste Fruchtsäfte mitgebracht. Wir haben die ungeöffnet in den Kühlschrank gestellt und wollten sie am nächsten Morgen trinken. Am nächsten Morgen, als wir sie rausgeholt haben, oder als ich den Kühlschrank aufgemacht habe, habe ich voller Erstaunen festgestellt, dass eine Flasche nur noch halb gefüllt war. Also habe ich natürlich sofort meine Familie befragt, um den Schuldigen zu finden, der heimlich nachts von dem Saft getrunken hat. Aber jeder konnte mir glaubhaft versichern, unschuldig gewesen zu sein. Dann blieb nur noch eine Möglichkeit. Es war Philipp. Philipp ist ein enger Freund, der 1,5 Jahre bei uns im Haus gelebt hat. Und weil wir 1,5 Jahre zusammengelebt haben, kenne ich Philipp sehr gut. Philipp würde nie was von uns nehmen, ohne uns zu fragen. Als er runterkam, erwähnte er auch nichts davon, dass er gestern plötzlich ein unstillbares Verlangen nach frisch gepresstem Fruchtsaft bekommen hatte und sich nicht zurückhalten konnte. Als ich ihn nach dem Saft fragte, antwortete er, dass er nichts damit zu tun habe. Jetzt blieben mir nur 2 Optionen. Option 1, entweder ich ignoriere alles, was ich über Philipp weiß und erkläre ihm zum Saftdieb und stelle damit seinen Charakter, wie ich ihn bisher erlebt habe, in Frage. Oder Option 2, ich vertraue Philipps Charakter und beschließe deshalb, dass irgendetwas anderes passiert sein muss. Weil ich Philipp kenne und weiß, dass er einen guten Charakter hat und so etwas nicht tun würde, entschied ich mich für Option 2. Etwas anderes musste geschehen sein. Also fing ich an zu überlegen. Ist jemand in mein Haus eingebrochen und hat Saft getrunken? Unwahrscheinlich. Hat eines meiner Kinder oder meine Frau mich angelogen? Unwahrscheinlich. Wurde die Hälfte des Saftes entrückt? Unwahrscheinlich, Gott macht keine halben Sachen. Was war passiert? Als wir den Saft genauer untersuchten, stellten wir fest, dass die Flasche immer noch ganz voll war. Allerdings hatte sich das Fruchtfleisch am Boden abgesetzt und oben war nur noch klare Flüssigkeit, sodass man das im Kühlschrank nicht gesehen hatte und die Flasche tatsächlich halb leer aussah. Also sobald wir das geschüttelt hatten, hatten wir wieder unseren ganzen Saft. Niemand hatte mich bestohlen. Sehr ähnlich verstehe ich das mit den schwierigen Gottesbildern in der Bibel und in unserer Theologie. Wenn uns ein Gottesbild begegnet, das dem widerspricht, wie Jesus uns Gott offenbart hat, dann bleiben uns mehrere Optionen. Option 1, wir ignorieren die gegensätzlichen Gottesbilder und denken einfach nicht über das Problem nach. Machen manche Menschen. Interessiert mich nicht. Option 2, wir ignorieren, was Jesus uns über Gott offenbart hat und basteln uns einen eigenen Gott, der dem widerspricht, wie Jesus Gott offenbart hat. Oder Option 3, wir vertrauen darauf, dass Gott so ist, wie Jesus ihn offenbart hat und verwerfen Gottesbilder, die nicht zu Jesus passen. Wir erkennen, dass in der Bibelstelle etwas anderes los sein muss, was wir vielleicht noch nicht verstehen, was, und versuchen zu verstehen, was das sein könnte. Ich denke, wann immer wir in der Bibel oder auch in unserer Theologie ein Gottesbild entdecken, das dem Charakter Jesu widerspricht, müssen wir darüber nachdenken und das ablehnen und davon ausgehen, dass was anderes hier los sein muss, weil Gott ist wie Jesus. Dies steht fest. Und das möchte ich nochmal verdeutlichen an dem Vers vom Anfang, Psalm 137, wohl dem, der Babylons Kinder nimmt und sie zerschmettert am Felsen. Dieser Vers findet sich auf vielen atheistischen Internetseiten. Das weiß ich, weil da habe ich ihn her. Ich habe gegoogelt, was die Atheisten so sagen über unseren Gott. Und dann immer mit dem Kommentar, dass die Bibel und damit der Gott der Bibel ein moralisches Monster ist, weil er das Zerschmettern von Kindern auf dem Felsen gutheißt. Wenn wir auf Jesus schauen, dann wissen wir, dass Gott kein Monster ist und keine Freude daran hat, wenn Babys, egal von wem, egal woran, zerschmettert werden. Jesus hat uns Gott als guten Vater offenbart. Und kein guter Vater hat Freude daran, wenn seine Kinder auf Felsen zerschmettert werden. Und so etwas segnet er auch nicht. Also muss hier etwas anderes los sein. Was ist hier los? Poesie ist hier los. Die Psalmen sind poetische Texte. Sie sind poetische Gebete. Sie sind nicht gedacht, um theologische Grundsätze darauf aufzubauen, sondern vielmehr dazu, um dem Beter zu helfen, sich selbst Gott gegenüber auszudrücken, um das Herz des Beters zu berühren und dadurch den Verstand zum Nachdenken anzuregen. Psalm 137 wurde vermutlich geschrieben, kurz nachdem die Babylonier Jerusalem zerstört hatten und die Israeliten als Gefangene nach Babylon transportiert hatten. Die Israeliten waren hochgradig traumatisiert von dem, was geschehen war. Sie hatten erlebt, wie unzählige Freunde und Bekannte getötet worden waren, ihr Zuhause in einen Trümmerhaufen verwandelt wurde und nun fanden sie sich in einem Land mit einer anderen Kultur und Sprache, ohne irgendeinen Besitz und ohne zu wissen, wie lange sie hier sein würden. Psalm 137, der Psalmist versucht, dieses Leid, diesen Kummer zum Ausdruck zu bringen. Er bringt das große Leid Israels zu Gott und das ist gut und das ist gesund. Gott hält das aus. Wir müssen unsere Gebete nicht nett formulieren. Er hält das aus, wenn wir ehrlich mit ihm sind, ihm unser Leid klagen und wenn wir uns bei ihm auskotzen. Wenn überhaupt, dann waren es die Israeliten, die sich gewünscht haben, dass die Babys der Babylonier auf Felsen zerschmettert werden und nicht Gott. Und selbst ob dies der wahre Herzenswunsch der Israeliten war, möchte ich offen lassen. Eben gerade weil die Psalmen poetische Texte sind und auch als solche gelesen werden sollten. Die Psalmen nutzen oft offensichtlich übertriebene Sprache, um dem Gesagten Ausdruckskraft zu verleihen. Und das ist okay, weil sie eben gemacht sind, um das Herz zu berühren und sie keine dogmatischen Aussagen, also unumstößliche theologische Grundsätze sind. Jeder, der so einen Vers nimmt und versucht, daraus etwas Negatives über Gottes Charakter abzuleiten, ignoriert damit großzügig eines der grundlegendsten Gebote beim Interpretieren von Texten jeglicher Art. Die Literaturgattung muss bei der Interpretation beachtet werden. Und ich denke, das Beachten dieser einfachen Regel bewahrt bereits vor vielen falschen Gottesbildern. Aber was machen wir mit unserem anderen zerschmetternden Gott in Jeremia 13, der die Israeliten zerschmettert, den einem am anderen, ohne Erbarmen und Mitleid? Jesus stellt in der Bergpredigt seinen Weg der Liebe vor. Der Weg Jesu und damit der Weg Gottes ist Vergebung, Feinde lieben, die Extrameile mitgehen und die andere Wange hinhalten. Gott ist nicht rachsüchtig. Am Kreuz betete Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gott ist nicht erbarmungslos und zerschmettert sein Volk, seine Kinder nicht. Hier muss was anderes los sein. Was das ist, was da los ist, da muss sich jeder selber Gedanken machen und damit ringen. Ich habe eine Antwort für mich und die teile ich Leuten auch gerne im persönlichen Gespräch mit, wo es die Möglichkeit für Rückfragen gibt. Aber diese Antwort habe ich bekommen im Ringen mit diesen Texten. Es ist mein Verständnis und keineswegs ein Dogma, also eine unumstößliche Wahrheit. Und weil mein Verständnis von dem, was da los ist, eben kein Dogma ist, werde ich es hier nicht predigen. Aber ein Dogma, eine unumstößliche Wahrheit, an der wir uns festhalten können, ist felsenfest in der Bibel verankert. Und an diesem Dogma dürfen wir uns festhalten und unser Gottesbild ausrichten. Gott war, Gott ist und Gott wird immer so wie Jesus sein. Gott ist nie anders als Jesus. Wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir, wie Gott ist. Und darauf dürfen wir uns verlassen. Amen.